Meine sehr verehrten Damen und Herren, als Anliegen des diesjährigen Heiligen Jahres hat Papst Paul VI. Genannt, die geistliche Erneuerung in Christus, die Versöhnung mit Gott, die Wiedergewinnung der Einheit der Christen, die Förderung eines menschenwürdigen Daseins und die Herstellung einer gerechten Friedensordnung. Seit seinen Anfängen ist das Heilige Jahr eine Zeit der Gnade, die Gott den Menschen anbietet. Wenn wir die Geschichte der Heiligen Jahre überschauen, dann haben sich in den vergangenen Jahren die Motive und Zielsetzungen der einzelnen Heiligen Jahre zwar gewandelt, sind aber in ihrem Grundcharakter gleich geblieben, dem Bemühen, den Menschen mit Gott zu versöhnen. Die Feier des Heiligen Jahres in Rom geht auf das Jahr 1300 zurück. Es hat zwar vorher zahlreiche Pilgerfahrten nach Rom gegeben. Für die abendländische Christenheit war Rom einfach der Sitz des Nachfolgers Petri, die Stadt, die geheiligt war durch das Blut der Apostelfürsten Petrus und Paulus und durch den Opfertod zahlreicher Märtyrer. Von dort her gesehen war Rom eben das bevorzugte Ziel der Wallfahrt. Von Deutschland aus nahmen gerade nach der Christianisierung der Franken und Sachsen die Pilgerfahrten aus Rom einen besonderen Aufschwung. Immer neue Pilgerscharen zogen vornehmlich seit den Zeiten Karls des Großen, besonders Ottos des Großen, von Deutschland über die Alpen. Pilgerfahrten waren übrigens im Mittelalter auch als öffentliche Buße vorgeschrieben. Johannes von Freiburg, der bekannte Moraltheologe, der 1314 in Freiburg starb, bezeugt das in seiner weit verbreiteten Summa Confessorum, dem Handbuch für die Beichtväter. Der Pariser Professor Petrus Cantor, gestorben 1197, berichtet uns, dass Rompilger etwa am Gründonnerstag einen Ablass von 3 Jahren gewinnen konnten. Im Jahre 1297 erteilte Papst Boniface VIII. Allen Gläubigen, die in der Fastenzeit die Kirchen Roms besuchten, einen Ablass von 1 Jahr und 40 Tagen. Erstaunlicher ist es, dass der gleiche Papst 3 Jahre später allen Rompilgern, die nach würdigem Empfang des Bußsakramentes die Basiliken der Apostelfürsten Petrus und Paulus besuchen, einen vollkommenen Ablass gewährte. Wie kam es zu diesem Wandel? Wie kam es zur Feier des Heiligen Jahres? Nach den vorhandenen Quellen, das muss man einschränkend sagen, ging die Anregung dazu von den Gläubigen aus. Ein zeitgenössischer Chronist, Wilhelm von Asti, berichtet, dass seit Anfang des Jahres 1300 zahlreiche Pilger nach Rom kamen und den Papst um seinen Segen baten. Sie berichteten, dass sie von ihren Vorfahren erfahren hätten, Jeder Christ erlange einen vollkommenen Ablass, wenn er im Jahr der Jahrhundertwende die Gräber der Apostelfürsten besucht. Aufgrund dieser Aussagen fertigte dann der Papst, wie Kardinal Stefaneschi in seiner Schrift über das Jubiläumsjahr berichtet, nach Beratung mit den Kardinälen, die Bulle über das heilige Jahr auf. Sie trägt das Datum vom 23. Februar 1300. Und mit dieser Bulle gewährte Bonifaz der VIII. Allen Rompilgern einen vollkommenen Ablass. Die Tatsache, dass die päpstliche Bulle erst Ende Februar 1300 erlassen wurde, macht deutlich, dass der Papst den Entschluss zur Verkündigung eines heiligen Jahres, zur Einführung eines heiligen Jahres, ohne längere Vorbereitung gefasst hat. Welches Motiv den Papst letztlich dazu bestimmte, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Vermutlich war seine Entscheidung auch mitbestimmt durch die kirchenpolitische Lage. Denn damals stand Bonifaz der VIII. Im Konflikt mit dem mächtigen römischen Adelsgeschlecht der Colonna, stand im Konflikt mit den Franziskaner Spiritualen und nicht zuletzt mit König Philipp dem Schönen von Frankreich. Der Papst selbst jedoch nennt in seiner Bulle als Motiv für die Einführung die Verehrung der Apostelfürsten Petrus und Paulus. Wörtlich schreibt er: Damit die seligen Apostel Petrus und Paulus umso mehr verehrt werden, gewähren wir im Vertrauen auf die Barmherzigkeit des allmächtigen Gottes und auf die Verdienste und die Autorität dieser Apostel, nach dem Rat unserer Brüder und aus der Fülle der apostolischen Gewalt allen, die in diesem gegenwärtigen Jahr 1300 und jedem folgenden hundertsten Jahr die Basiliken der Apostelfürsten ehrfürchtig besuchen, nach wirklicher Reue und Beichte übergroße Verzeihung ihrer Sünden. Zitat Ende. Nach der Bulle waren die Römer verpflichtet, die Apostelkirchen in Rom 30 Mal an verschiedenen Tagen zu besuchen. Für die Fremden genügte ein 15-maliger Besuch. Das Überraschende trat jetzt ein. Als Folge der Verkündigung des Heiligen Jahres und des Jubiläumsablasses zeigt sich ein starker Pilgerstrom nach Rom, von dem uns die Chroniken Bericht. So heißt es etwa auch in der Chronik von Asti. Erstaunlich groß war die Zahl der nach Rom wallfahrenden Männer und Frauen. Auch ich war dabei und blieb 14 Tage dort. Man konnte in Rom Brot, Wein, Fleisch, Fische und Hafer billig kaufen. Aber das Heu war teuer. Für mein Bett und meine Pferde musste ich außer Heu und Hafer täglich einen Groschen bezahlen. Wenn man auch heute die Zahl der Rompilger, die im ersten heiligen Jahr nach Rom kamen, unmöglich angeben kann, so darf man doch sagen, dass ihre Zahl sehr groß war. In jedem Fall hat die Pilgerfahrt nach Rom im ersten heiligen Jahr, wie aus zahlreichen Quellen hervorgeht, einen tiefen Eindruck hinterlassen. Die zeitgenössischen Berichte machen deutlich, wie stark damals das Bedürfnis nach Buße und Umkehr war. Das Jubiläumsjahr 1300 hat übrigens seinen Widerschein gefunden in der größten Dichtung des christlichen Mittelalters, in Dantes göttlicher Komödie. An das damalige Ereignis erinnert uns noch heute ein von Giotto geschaffenes Gemälde in der Laterankirche, das die Verkündigung des Heiligen Jahres durch Bonifaz den 8. darstellt. Zusammenfassend darf man vielleicht sagen, das heilige Jahr 1300 machte das Ansehen des apostolischen Stuhles und die religiöse Autorität des Papstes deutlich. Es bedeutete für Papst Bonifaz den 8. einen großen Prestigegewinn, führte ihn aber zu einer Fehleinschätzung seiner politischen Macht, führte ihn zu einer Fehleinschätzung der politischen Realitäten in Europa. 5 Jahre nach dem Triumph des Heiligen Jahres wurde er in Anagni vom französischen Kanzler Wilhelm von Ungarn und Chiara Colonna mit ihren Söldnern überfallen und gefangen genommen. Man verlangte vom Papst den Rücktritt, die Auslieferung des Kirchenstaates und die Restituierung der Colonna. Aber in dieser Situation bewahrte Bonifaz Haltung und wies alle Forderungen seiner Gegner entschieden zurück. 3 Tage später konnte er von den Bürgern von Anagni befreit werden. Trotzdem, das Attentat von Anagni symbolisierte den Niedergang der päpstlichen Macht im Mittelalter. 1306 begann die babylonische Gefangenschaft der Päpste in Avignon. Das zweite heilige Jahr fand 1350 statt. Zu einer Zeit, als die Päpste noch in Avignon residieren mussten. Damals waren es die Römer, die den Papst Clemens den 6. baten, die auf alle 100 Jahre festgelegte Frist der Feier des Heiligen Jahres auf 50 Jahre zu reduzieren. Sie trugen dem Papst vor, dass nur wenige Menschen 100 Jahre alt würden. Und deshalb empfehle es sich, das Gnadenjahr alle 50 Jahre zu halten, damit jeder Gläubige die Möglichkeit habe, den vollkommenen Ablass zu gewinnen. Der Avignoner Papst ging auf diese Bitte der Römer ein und kündigte für 1350 ein heiliges Jahr an. Er schrieb vor, dass neben den Kirchen St. Peter und St. Paul auch die Lateranbasilika zur Gewinnung des Ablasses besucht werden muss. Die Ankündigung des heiligen Jahres durch den Papst führte auch 1350 große Mengen Pilger nach Rom. Gegenüber dem 1. Jubiläumsablass zeigten sich jedoch diesmal bemerkenswerte Änderungen. Papst Bonifaz der 8. hatte den Jubiläumsablass auf Gläubige beschränkt, die persönlich die Basiliken der Apostelfürsten in Rom besuchte. 1350 aber wurde der Papst gleich zu Beginn des Heiligen Jahres vom König von Kastilien gebeten, die Gewinnung des Ablasses in Kastilien selbst zu gestatten. Zur Begründung seiner Bitte wies der König auf die Gefahr hin, die seinen Ländern von Seiten des Islam drohe, wenn die Gläubigen nach Rom gingen und die heimischen Grenzen ungeschützt zurückließen. Ähnliche Bitten kamen auch aus Zypern, Ungarn, England und den Papst. Und dieser ging tatsächlich auf diese Bitten ein und dispensierte vom Erfordernis des Rombesuches. Diese Beispiele zeigen, dass es also nicht der Papst war, der von sich aus die Ablassbedingungen erleichterte, sondern er wurde dazu von außen gedrängt. Immerhin, auch das heilige Jahr 1350 war ein voller Erfolg. Der Andrang der Pilger in Rom war so stark, dass die Stadt nicht mehr ausreichend mit Lebensmitteln versorgt werden konnte. Deshalb war der Papst zu weiteren Dispensen gezwungen und reduzierte die Bedingungen auf einen einmaligen Besuch der drei Basiliken, bezeichnet das als ausreichend für die Ablassgewinnung. Man darf sagen, obschon die Päpste sich noch in der babylonischen Gefangenschaft in Frankreich befanden, war das heilige Jahr 1350 ein großes religiöses Erlebnis und ein bedeutendes Ereignis in der Kultur- und Geistesgeschichte des Mittelalters. Zu den Pilgern gehörte damals unter anderem Birgitta von Schweden. In ihren Offenbarungen schildert sie uns, wie Gott ihr auftrug: Geh nach Rom, wo der Weg zum Heile kürzer ist. In Rom gründete sie damals auch den Orden der Birgitinnen. Das von ihr gegründete Kloster steht noch heute und ist Teil Pilgerhaus für skandinavische Rompilger. In einer schweren Krise befand sich die Kirche, als 1390 das dritte Jubiläumsjahr gefeiert wurde. Sie werden vielleicht fragen, mit Recht fragen, wie es zu diesem ungewöhnlichen Termin der Feier des Heiligen Jahres 1390 kam. Ein Jahr, das sich in den bisherigen Rhythmus der heiligen Jahre nicht einfügt und übrigens auch in dieser Form nie wiederholt worden ist. Damals musste die Kirche das sogenannte große abendländische Schisma erdulden. 1378 war Papst Urban VI. In Rom zum Papst gewählt worden. Ihm stellten die nach Frankreich hin orientierten Mitglieder des Kardinalskollegiums in Benedikt XIII. Einen Gegenpapst gegenüber. Und damit begann das unselige Schisma, das erst 1417 durch die Wahl Martins des V. auf dem Konstanzer Konzil beendet werden konnte. Um die zerrissene Christenheit, die in zwei Obedienzen gespalten war, wenigstens im Gebet zu einen, kündigte Papst Urban VI. Das Jahr 1390 als heiliges Jahr an und bestimmte, dass in Zukunft in Erinnerung an die Lebensjahre Christi, alle 33 Jahre ein heiliges Jahr gefeiert werden soll. Und trotz der Spaltung der Christenheit kamen auch diesmal viele Pilger nach Rom. Der Geschichtsschreiber Dietrich von Nieheim, der damals an der Kurie lebte und uns wichtige Nachrichten über die damalige Zeit überliefert hat, spricht von zahlreichen Wallfahrern, die zum heiligen Jahr 1390 aus Deutschland, Polen, Ungarn, Böhmen und England nach Rom kamen. Leider fehlten die Pilger aus Frankreich und Spanien, da diese Länder zur Obedienz des Avignonesischen Papstes gehörten. Der religiöse Eifer des Volkes führte auch im Jahre 1400 zu einer Jubiläumswallfahrt, ohne dass der in Rom residierende Papst dazu aufgefordert hätte. Die Gläubigen kamen diesmal besonders aus Frankreich. Papst Boniface IX. In Rom sah in dieser Wallfahrt mehr eine Demonstration seines Gegenpapstes in Avignon. Und von dort her ist seine Reserviertheit gegenüber dem heiligen Jahr 1400 verständlich. Besonders feierlich gestaltete sich das heilige Jahr 1405. Mit der Beendigung des Basler Schismas und der Wiederherstellung der Einheit der Kirche begann ein neuer Abschnitt in ihrer Geschichte. Durch die Verkündigung des Jubiläumsjahres sollte der innerkirchliche Friede besiegelt und die Pilgerfahrt nach Rom die Anhänglichkeit der Gläubigen an die Päpste gewesen. Am 19. Januar 1449 kündigte Papst Nikolaus V. das heilige Jahr an. Die Jubiläumsbulle des Papstes löste gerade in Deutschland ein starkes Echo aus. Ein Zeichen dieser lebendigen Reaktion ist die Tatsache, dass sich etwa Abschriften der Jubiläumsbulle in den Staatsbibliotheken in Mainz, Trier, Bonn, St. Gallen findet. Die Staatsbibliothek München allein besitzt 5 Abschriften der Jubiläumsbulle des Papstes. Angesichts der allgemeinen Buchstimmung, die damals in Europa lebendig war, war verständlich, dass die Anteilnahme der Gläubigen am heiligen Jahr groß war. Wir wissen, dass zum Beispiel allein aus der Stadt Danzig damals 2000 Gläubige nach Rom pilgerten. Das Jubiläum des Jahres 1450 kann man als das erste große Ereignis der kirchlichen Restauration nach dem Schisma und den Reformkonzilien werten. Das Jubiläumsjahr sollte nach dem Willen des Papstes für alle Länder der Christenheit eine Erneuerung des christlichen Lebens bringen. Zu diesem Zwecke entsandte der Papst Legaten in die einzelnen Länder und ordnete an, dass eine Wallfahrt zur heimatlichen Domkirche als Ersatz für die Romfahrt betrachtet werden könne. Zum päpstlichen Legaten für Deutschland ernannte der Papst den großen Philosophen Nikolaus von Kues, der in Deutschland den Jubiläumsablass verkünden sollte, damit auch diejenigen, die nicht in der Lage waren, nach Rom zu wallfahrten, die Gnaden des Jubiläumsjahres gewinnen konnten. 1475 ließ Papst Sixtus das nächste Jubiläum feiern, gemäß einer Anordnung seines Vorgängers Paul II., der 1470 bestimmt hatte, dass in Zukunft alle 25 Jahre ein heiliges Jahr gefeiert werden solle. Er begründete diese Anordnung mit der Kürze des menschlichen Lebens, der Gebrechlichkeit und Sündhaftigkeit der Menschen, der häufigen Seuchen und der Bedrängnis der Christenheit durch die Ungläubigen. Jedoch war damals die Zahl der Pilger, die nach Rom kamen, nur unbedeutend. Deutschland pilgerte damals unter anderem Herzog Johann von Sachsen nach Rom, aus Schweden König Christian, um einige hervorstehende Pilger dieses Jahres zu nennen. Eine stärkere Reaktion löste die Verkündigung des Heiligen Jahres 1500 unter Papst Alexander dem VI. Aus. Über den Verlauf des Heiligen Jahres sind wir durch das Tagebuch des päpstlichen Zeremonienmeisters Johannes Burckhardt gut informiert. Aus Deutschland wallfahrten damals zahlreiche Gläubige nach Rom. Wie man ja auch überhaupt sagen kann, dass diese Zeit der Vorreformation eine Zeit tiefer Religiosität war. Das übliche Bild, dass man die Zeit der Vorreformation negativ wertet, die findet, wie mir scheint, in den Quellen keine Begründung. Und es ist interessant, dass gerade der evangelische Reformationshistoriker Bernd Möller aus Göttingen, ein guter Kenner der Frömmigkeitsgeschichte der Vorreformationszeit, hier für eine neue Beurteilung gesorgt hat. Das erste heilige Jahr nach dem Ausbruch der Reformation wurde unter Papst Clemens VII. 1525 gefeiert. Martin Luther wandte sich damals mit scharfen Angriffen gegen das vom Papst angesagte Jubiläum. Angesichts der religiösen Auseinandersetzungen, angesichts des Bauernkrieges in Deutschland war es verständlich, dass von Deutschland damals nur wenige Gläubige nach Rom pilgerten. Übrigens zog auch das nächste Jubiläumsjahr 1550 nur verhältnismäßig wenig Fremde an. Ein neuer Geist zeigte sich beim Heiligen Jahr 1575 unter Gregor dem 13. war die Zeit nach dem Konzil von Trient die Zeit der beginnenden Erneuerung der Kirche. Der Zudrang der Pilger zu diesem Jubiläum war enorm. Aus Konstanz etwa war der Dechant Heinrich Niethardt nach Rom gewallfahrtet. Typisch für die damalige Einstellung zu Rom ist das Pilgerbuch des Johann Jakob Rabus aus dem Jahre 1575. Rabus war der Sohn eines Straßburger protestantischen Predigers, hat in Wittenberg studiert, war dann katholisch geworden und hatte die Priesterweihe empfangen. Im Jahr 1575 fuhr er nach Rom und besuchte die römischen Basiliken, um den Ablass zu gewinnen. Hat darüber ein Pilgerbuch geschrieben. Und auf jeder Seite dieses Pilgerbuches spürt man die neue Einstellung. Rabus sucht in Rom eine Stärkung seines Glaubens, eine Festigung seines katholischen Standpunkts. Das Überraschende war, dass unter den Pilgern des Jahres 1575 mehrere deutsche und polnische Prediger waren, die in Rom katholisch wurden. Das nächste heilige Jahr fand 1600 unter Papst Clemens dem VIII. Statt. Bei seiner tiefen Frömmigkeit war für ihn die würdige Feier des Jubiläums ein besonderes Anliegen. Allein 80.000 Gläubige nahmen an der Eröffnung des heiligen Jahres teil. Unter den hervorragenden Pilgern seien unter anderem genannt der Bischof von Konstanz, Kardinal Andreas von Österreich, der 1600 eben im heiligen Jahr in Rom starb. Das Jubiläum 1625, inmitten des 30-jährigen Krieges, der Papst Urban VIII. Verlief ohne größere Höhepunkte. Als Pilger feierte damals unter anderem Erzherzog Leopold von Österreich, der Bruder des Kaisers Ferdinand III., das heilige Jahr mit. Auch der Markgraf von Baden kam damals als Pilger nach Rom. Kurz nach dem Westfälischen Frieden konnte Innozenz X. 1650 ein neues heiliges Jahr eröffnen. Wiederum fanden sie aus Deutschland zahlreiche Pilger in Rom ein. Pilger, die ganz besonders aus Bayern kamen. Besonderes Aufsehen erregte damals ein Gläubiger aus Bayern, der auf seiner Pilgerfahrt ein schweres hölzernes Kreuz mit sich führte und der für seine Wallfahrt von Bayern nach Rom die Zeit vom 1. April bis zum 31. August gebrauchte. Auch einige Protestanten pilgerten damals wieder nach Rom. Verschiedene von ihnen konvertierten dort. So besitzen wir unter anderem einen ausführlichen Bericht des Konvertiten Christoph Rantzau an den bekannten Theologen, protestantischen Theologen, Georg Calixt, der sich damals um eine Union der Kirche auf der Grundlage des Lehrkonsenses der ersten fünf Jahrhunderte bemüht. Das Jubiläum des Jahres 1675 unter Papst Clemens X. sah zahlreiche deutsche Fürsten in Rom. Unter anderem die Fürsten von Braunschweig, Wolfenbüttel, Baden, Hessen, Fürstenberg, Löwenstein, um einige von ihnen zu nennen. Zu den Pilgern gehörte auch die Tochter Gustav Adolf und ehemalige Königin von Schweden, Christina. Bereits Weihnachten belief sich die Zahl der Rompilger auf 200.000. Mehr als 10.000 wurden damals durch das deutsche Nationalhospiz, durch die Anima, verpflegt. überraschenderweise war das Jubiläum des Jahres 1700 unter Innozenz XII., der 1700 starb, beziehungsweise unter Clemens dem 11. nur schwach besucht. Ein Grund dafür lag unter anderem in der Bedrohung des Abendlandes durch die Türken, wenn auch 1683 durch den Sieg über die Türken vor Wien die größte Gefahr vom Abendland abgewandt war. Das Jubiläum von 1725 unter Papst Benedikt dem 13. hatte einen stärkeren Besuch aufzuweisen, verlief aber ebenfalls ohne Höhepunkte. Das Jubiläum des Jahres 1750 unter dem bedeutenden und gelehrten Papst Benedikt dem 14. brachte zahlreiche Pilger nach Rom. Der Papst, der sich für die Feier des Heiligen Jahres durch 10-tägige Exerzitien vorbereitet hatte, öffnete am Weihnachtsabend 1749 unter der Assistenz von 30 Kardinälen die Heilige Pforte. Die Zahl der Pilger im Heiligen Jahr 1750 wird mit 145.000 angegeben. Unter einem ungünstigen Stern stand das heilige Jahr 1775. Papst Clemens der 14., der 1773 den Jesuitenorden aufgehoben hatte, war am 22. September 1774 gestorben. Erst am 15. Februar 1775 wurde Papst Pius VI. Gewählt, der am Tag nach seiner Wahl die Heilige Pforte öffnete. Aus Deutschland kamen unter anderem einige fürstliche Pilger, so unter anderem der Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz und der Kurfürst von Köln, Erzherzog Max, aber die Teilnahme der Gläubigen war gering. Im Jahre 1800 wurde kein heiliges Jahr gefeiert. Zum ersten Mal seit 1300 ging ein Jahrhundertanfang ohne die Feier des Heiligen Jahres vorüber. Der Grund dafür war in der bedrückenden Situation des Papsttums zu sehen. Papst Pius VI. War als Gefangener Napoleons am 29. August 1799 in Valence gestorben, bevor man ihn aus Rom wegführte, hatte er gebeten, man möge ihn in Rom sterben lassen. Sterben können sie überall, hatte man ihm geantwortet. Nach dem Tode Pius VI., der als kranker Mann über die Alpen geschleppt wurde, verkaufte man seine spärliche Habe als französisches Nationaleigentum. Das Papsttum schien vernichtet. Die Stadt Rom war von den Franzosen besetzt. Der neue Papst konnte erst am 14. März 1800 zu dem Schutz Österreichs in Venedig gewählt werden. Das dauerte bis zum 3. Juli 1800, bevor er seinen Einzug in die ewige Stadt ermöglichen konnte. An eine Feier des Jubiläumsjahres war unter diesen Umständen nicht zu denken. Erst am 25. Mai 1824 konnte Leo der 12., der Nachfolger Pius des 7., das heilige Jahr ankündigen. Dieses heilige Jahr, übrigens das einzige heilige Jahr, das im 19. Jahrhundert überhaupt gefeiert wurde, trug erheblich zur Steigerung des religiösen Lebens in Rom und in der Christenheit bei. Ein Zeichen für die lebhafte Reaktion in die zahlreichen Veröffentlichungen, die damals über das heilige Jahr erschienen. Johann Baptist Hirscher, der spätere Freiburger Professor und Domdekan, damals noch Professor in Tübingen, veröffentlichte damals seine Arbeit über das heilige Jahr. Auch aus der Feder von Damberger, der durch seine synchronistische Geschichte bekannt ist, und anderen Autoren erschien damals eine Reihe von Büchern über das heilige Jahr. Zwar war die Zahl der Pilger in Rom nicht groß, da die Völker noch unter den Folgen der Kriege Napoleons zu leiden hatten. 1850 und 1875 konnten keine Jubiläen gehalten werden. 1850 verhinderte die Revolution im Kirchenstaat die Feiern des Heiligen Jahres und 1875 die Besetzung des Kirchenstaates durch die Italiener. Erst Papst Leo XIII. Feierte im Jahre 1900 das heilige Jahr, das einen Höhepunkt in seinem Pontifikat darstellt. Am 11. Mai 1899 kündigte er das große Jubiläum an und erinnerte an das letzte heilige Jahr unter Leo XII. Mit seinen Prozessionen und Predigten. Er bedauerte, dass diesmal ein öffentliches Auftreten durch die Zeitverhältnisse unmöglich sei. Aber, sagte er, die Zeit verlange nach einer religiösen Wiederbelebung. Die Menschen müssten zum Wege der Pflicht und des Heils, zur Umkehr und Buße, zu Gebet und Gnade zurückgeführt werden. Der Papst gab seinem Wunsch Ausdruck, eine Weihe des Menschengeschlechts an den Heiland der Welt als Genugtuung für die vielen gotteslästerischen Taten zu vollziehen. Diesem Ziele sollte das heilige Jahr in besonderer Weise geweiht sein. Er sprach von der Hoffnung auf die heilsamen Früchte des heiligen Jahres und drückte gleichzeitig sein Bedauern über die Beschränkung der Freiheit der Kirche durch den italienischen Staat aus. Die angekündigte Weltweihe an Christus erfolgte in der Silvesternacht. Das heilige Jahr 1900 brachte eine Fülle von Pilgern nach Rom. Welch starke Wirkungen das heilige Jahr 1900 auch in Deutschland auslöste, wird nicht zuletzt in der Literatur sichtbar. Der Freiburger Kirchenhistoriker Franz Xaver Kraus, sonst nicht gerade für seine Romtreue bekannt, veröffentlichte in der Allgemeinen Zeitung einen umfangreichen Beitrag über das heilige Jahr, den er auch in seine Essays aufnahm. Übrigens gehört das hier von Franz Xaver Kraus Gesagte zu den besten Überblicken über das heilige Jahr und seine Geschichte. Daneben erschien von dem Rektor des deutschen Priesterkollegs beim Camposanto in Rom eine Darstellung des heiligen Jahres in Rom, geschichtliche Nachrichten über die Jubiläen. Für die Mentalität, die damals lebendig war, möchte ich die Schlussworte zitieren. Die deutschen Pilgerzüge sollen der Welt zeigen, dass die Katholiken deutscher Zunge in alter Treue und kindlicher Frömmigkeit zur heiligen Kirche und zum apostolischen Stuhl halten. Neu gestärkt im Glauben und mit verdoppeltem Eifer zum Bekenntnis ihrer Überzeugungen im Leben werden die Wallfahrer in die Heimat zurückkehren. So wird das heilige Jahr 1900 auch für unsere deutsche Nation von reichstem religiösen Segen und Nutzen sein. Das heilige Jahr 1925 wurde im Pontifikat Papst Pius XI. Gefeiert. Am 29. Mai 1924 kündigte der Papst das heilige Jahr an, das die Menschen zur Buße und zur Besserung anhalten und ein außerordentliches Mittel geistiger Erneuerung sein solle. Als die Hauptanliegen des Papstes nannte er die Wiederherstellung des Friedens, die Rückkehr der Nichtkatholiken zur Einheit der Kirche und die Wahrung der katholischen Rechte im Heiligen Land. Damals kamen allein 1071 Pilgerzüge nach Rom. Aus Deutschland waren es 43.000 Pilger. Der Papst hielt im heiligen Jahr über 1000 Ansprachen in Italienisch, Deutsch, Französisch, mit dem Ziel, die vielen Tausenden der Besucher zur Vertiefung des religiösen Lebens anzuhalten. Seine Schlussansprache vom 14. Dezember 1925 fasste der Papst das Ergebnis des Heiligen Jahres dahingehend zusammen, dass die Gläubigen aller Stände, Zonen und Sprachen zum Symbol der kirchlichen Einheit sich gegenseitig erbauend im gleichen Geiste versammelt hätten. Am 24. Dezember 1925 schloss der Papst die heilige Pforte und veröffentlichte am gleichen Tag sein Rundschreiben über die Einführung des Christkönigsfestes. Einen weiteren Höhepunkt im Pontifikat Pius XI. Brachte das außerordentliche heilige Jahr 1929, das aus Anlass des Golden Priesterjubiläums des Papstes verkündet wurde. Ziel des Heiligen Jahres nannte der Heilige Vater die Pflege des Wachstums im Glauben und die Anpassung der Lebensführung der Christen, besonders des Klerus, an das Evangelium. Der Papst dürfte zahlreiche Beweise der Anhänglichkeit und Dankbarkeit der Gläubigen entgegennehmen. Zum ersten Mal verließ der Papst seit 1870 den Vatikan, ein Ereignis, das möglich geworden war durch den Abschluss der Lateranverträge. Bereits 4 Jahre später, am 6. Januar 1933, schrieb Pius XI. Für das Jahr 1933 ein neues, außerordentliches, allgemeines Jubiläum vor, in dankbarer Erinnerung an die vor 1900 Jahren verwirklichte Erlösung des Menschengeschlechts. Höhepunkte dieses heiligen Jahres im Schicksalsjahr 33 waren die Sühnestunde am Gründonnerstag, die Feier der Kar- und Ostertage. Wiederum kamen Hunderttausende von Gläubigen aus allen Nationen und Schichten nach Rom. Aber mit allen heiligen Jahren lässt sich nicht vergleichen das heilige Jahr 1950, das einen ganz besonders großartigen Charakter hat. Am 26. Mai 1949 erfolgte die offizielle Verkündigung des heiligen Jahres durch Pius XII. Der Papst gab eine kurze Sinndeutung des Jubeljahrs und er betonte darin den Dank gegen die göttliche Vorsehung, die nach den furchtbaren Geschehnissen die die Welt während des Zweiten Weltkrieges und den Jahren der Nachkriegszeit erschütterten. Dank für die Gewährung und Besserung der allgemeinen Lage der Menschheit. Das Jubiläum, so heißt es in der Bulle des Papstes, habe vor allem den Zweck, die Christen nicht nur zur Sühne für begangene Schuld und zur inneren Umkehr aufzufordern, sondern auch zur Tugend und zu einem heiligen Leben anzueifern. Der Papst spricht von der ersehnten Erneuerung der Menschheit. Als besondere Ziele nennt Pius XII., dass durch dieses große Jubiläum eine allgemeine Rückkehr aller zu Christus heranreife. Er erwähnt den Frieden in der ganzen Welt, besonders aber an den heiligen Städten Palästinas. Der ersehnte Friede möge einkehren in die Herzen der Menschen, in die Familien, bei den Nationen, in der ganzen Welt. Die Intention des Papstes, dass das heilige Jahr 1950 zum Frieden der Welt beitragen möge, unterstrich damals der Unterstaatssekretär Giovanni Battista Montini, der heutige Papst Paul VI. In seiner Ansprache das heilige Jahr und der Friede. Am Vorabend von Weihnachten 1949 eröffnete der Heilige Vater das Heilige Jahr. Deutschland beteiligten sich an den Eröffnungsfeierlichkeiten zahlreiche Gläubige, die in Sonderzügen nach Rom gekommen waren. Wenn auch die Beteiligung der Deutschen am Heiligen Jahr infolge der noch nicht aufgelockerten Devisenbestimmungen erheblich beschränkt war. An dem ersten Pilgerzug aus Deutschland nahm übrigens der jetzige Bischof von Mainz, Kardinal Hermann Volk, damals Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät Münster, teil. Die Presse war mit 22 Korrespondenten der größten deutschen Zeitungen vertreten. Auch die Badische Zeitung hatte einen Berichterstatter ersandt. In Freiburg sollte damals der Erzbischof Dr. Wendelin Rauch die Teilnehmer des ersten deutschen Rompilgerzugs bei ihrer Fahrt in die ewige Stadt im Freiburger Münster begrüßen. Jedoch erlitt der Erzbischof an diesem Tag einen schweren Nierenanfall und musste die Sterbesakramente empfangen. Seine Vertretung empfing Weihbischof Dr. Bürger die deutschen Rompilger. In der Mitternachtsmesse am Weihnachtsfest sangen damals übrigens die Deutschen, was großes Aufsehen erregte, das Weihnachtslied Stille Nacht, Heilige Nacht. Und Gläubige aus aller Welt stimmten in die Melodie des Liedes ein. Der Papst selbst hatte den Gesang dieses Liedes gewünscht. Starke Beachtung fanden die Worte, die der Papst damals bei der Audienz der deutschen Pilger fand. Wörtlich sagte er: Wir freuen uns, euch Söhne und Töchter des deutschen Volkes bei uns zu sehen. Wir denken dabei an die glücklichen Jahre, die wir in Deutschland gearbeitet haben. Vergesst nicht, allen Völkern und auch eurem Volk kann nur Heil widerfahren im Zeichen der großen Rückkehr und des großen Verzeihens. Vielleicht war das heilige Jahr 1950 ein wenig geprägt vom Geist der Stärke und des Triumphes. Das war verständlich, denn die Kirche hatte den Stürmen des Nationalsozialismus und des Faschismus gegenüber standgehalten. Pius XII. Hatte nicht zuletzt durch seine Friedensbemühungen ein großes Ansehen der Welt erringen können. Nach den Jahren des Hasses, nach den Jahren des Krieges und der Vernichtung war das heilige Jahr 1950 zugleich ein Jahr der Versöhnung zwischen den Völkern. Am 24. Dezember erlebte das heilige Jahr mit der Schließung der Heiligen Pforte einen großartigen Abschluss. In seiner Weihnachtsbotschaft gestand der Papst, dass das heilige Jahr 1950 die höchsten Erwartungen übertroffen hat. Er erinnerte dabei auch an die Ausgrabungen unter der Confessio von St. Peter, die im Laufe des Jubeljahres zu einem glücklichen Abschluss gelangt seien. Als Höhepunkt des heiligen Jahres nannte Pius XII. Die Heilig- und Seligsprechungen, unter anderem Vincent Palotti, Maria Goretti, die Feier des Osters und des Fronleichnamsfestes und die Dogmatisierung der Aufnahme Mariens in den Himmel. Millionen Menschen seien im heiligen Jahr 1950 aus der ganzen Welt zum Mittelpunkt der katholischen Christenheit geeilt, um an dem Weltereignis des Jubeljahres teilzunehmen. Der Papst vergaß auch nicht das Gedenken an die Christen jenseits des Eisernen Vorhangs und sandte ihnen einen besonderen Gruß hinter die Mauern der Gefängnisse und den Stacheldraht ihrer Konzentrationslager. Der Heilige Vater sprach in diesem Zusammenhang von dem Schleier des Schweigens, der über sie ausgebreitet werde, der aber nicht das Endurteil Gottes und nicht den unparteiischen Wahrspruch der Geschichte verhindern könne. Er rief die Verfolgten auf, hochherzig auszuharren in ihren Leiden. Damit leisteten sie einen Beitrag von unschätzbarem Wert zum großen Kreuzzug des Gebetes und der Buße. Das heilige Jahr 1950 war mit seinen rund 3 Millionen Rompilgern das Jubiläum, das die meisten Gläubigen in der bisherigen Geschichte nach Rom geführt hat. Es festigte in Millionen von Katholiken das Gefühl der Verbundenheit, die Liebe zu Kirche und Papst. Das diesjährige heilige Jahr, das Paul VI. Weihnachten 1974 verkündigt hat, steht unter dem Leitwort Wiederversöhnung und Erneuerung. Bei der Ankündigung des heiligen Jahres erwähnte der Papst, dass er sich gefragt habe, ob die Tradition des Jubeljahres es verdiene, in unserer Zeit beibehalten zu werden. Er sei jedoch zu der Überzeugung gekommen, dass das heilige Jahr auch für unsere Zeit, die von den vergangenen Epochen so sehr verschieden sei, von grundsätzlicher Bedeutung sei. Er wies darauf hin, dass das diesjährige heilige Jahr eine besondere Betonung auf die Versöhnung der Menschen untereinander aller Völker, Rassen und Konfessionen gelegt habe. Hier wird die ökumenische Zielsetzung des heiligen Jahres angesprochen, auf die der Papst mit Nachdruck hinwies. Die Versöhnung zwischen den Christen sei eines der Hauptanliegen des heiligen Jahres. Und er richtete seine Einladung zur Mitfeier des heiligen Jahres auch an diejenigen, die noch nicht mit der Kirche von Rom in vollkommener Einheit leben und an alle, die an Gott glauben. Welche Worte Papst Paul VI. Dem heiligen Jahr 1975 zumisst, zeigen die Worte, die Herr Direktor Sauer eingangs zitiert hat. Im Hinblick auf die ganze Kirche scheint uns 10 Jahre nach Beendigung des Zweiten Vatikanischen Konzils mit dem heiligen Jahr ein Zeitpunkt gesetzt zu sein, der die Phase der Besinnung und der Reform abschließt und einen neuen Zeitabschnitt einleitet. Wie weit diese Hoffnungen in Erfüllung gehen, muss die Zukunft zeigen. Wenn auch das diesjährige heilige Jahr hinsichtlich der Reaktion der Gläubigen und auch in seiner Weltwirkung nicht an das heilige Jahr 1950 heranreicht, so hat es doch, wie sein bisheriger Verlauf zeigt, ich erinnere nur an die Feier der Ostertage, ein starkes Echo ausgelöst. Aber noch ist es zu früh, ein Gesamturteil zu fällen. Wenn wir in dieser Stunde zurückblicken auf den Wandel, der sich seit der Feier des Heiligen Jahres von 1300 bis 1975 vollzogen hat, dann wird uns die wechselvolle Situation der Kirche deutlich. Als Boniface VIII. 1300 zum ersten Mal zur Feier des Heiligen Jahres aufrief, hatte das mittelalterliche Papsttum seinen Höhepunkt überschritten. Der gefangene Papst von Anagni symbolisiert diesen Niedergang. Das zweite heilige Jahr musste die Kirche in der Zeit des sogenannten babylonischen Exils der Päpste in Avignon feiern. Beim dritten heiligen Jahr war die Kirche gespalten und musste zwei Männer ertragen, die den Anspruch erhoben, Nachfolger Petri zu sein. Der äußere erfolgreiche Verlauf des Jubiläums von 1450 brachte keine innere Erneuerung der Kirche. Der Kirche, die sich unter dem Renaissance-Papsttum von zentralen Aufgaben entfernte. Das Jahr 1500 unter Papst Alexander dem VI. Zeigte die innere Reformbedürftigkeit des Papsttums. Erfreulicher waren nach den Stürmen der Glaubensspaltung die nachtridentinischen Jubiläen 1575 und 1600, die die ersten Wirkungen der katholischen Erneuerung zeigten. Das Jubiläum des Jahres 1650 konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Papsttum seine weltpolitische Bedeutung verloren hatte. Vor einer noch schwereren Krise stand die Kirche beim Heiligen Jahr 1700. Das Zeitalter der Aufklärung kündigte sich an und 100 Jahre später, nach den Schrecken der Französischen Revolution, schien Kirche und Papsttum vernichtet. Das Jubiläum von 1900 sah die Päpste als Gefangene im Vatikan, machte aber zugleich die geistige Bedeutung des Papsttums deutlich, eine Entwicklung, die in den Jubiläen von 1925 und besonders 1950 einen Höhepunkt erreichte. Wie wird die Geschichte einmal das heilige Jahr 1975 bewerten? Wird es, wie Paul der VI. Hofft, einen neuen Abschnitt in der Geschichte der Kirche einleiten? Diese Frage ist zugleich ein Anruf an einen jeden Einzelnen von uns und an die Kirche unserer Tage. Ich danke Ihnen.